Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Heute habe ich eine wunderschöne frühe Weihnachtsüberraschung für euch, nämlich ein Gespräch mit Silvia Harke, der erfolgreichen Autorin dreier Bücher über Hochsensibilität, der Gründerin der HSP Academy für Hochsensible. Sie ist ein Sensitive Coach, sie ist eine Diplompsychologin und sie begleitet in ihrer wertvollen Arbeit heute sehr, sehr viele Menschen in ihren Workshops, in ihren Seminaren, mit ihren Meditationen. Und so freue ich mich heute von Herzen, dass Silvia heute hier ist mit uns am Telefon, über die Verbindung von sensibler Wahrnehmung und empfindsamen Geist und dieser digitalen Welt, dieser beschleunigten Welt zu sprechen. Und die Silvia begrüße ich jetzt ganz herzlich. Hallo Silvia.
Ja, hallo Monika. Vielen, vielen Dank für diese tolle Vorstellung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja.
Die Silvia sitzt heute, sag uns mal, wo du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, ich wohne im Hochschwarzwald und wir haben jetzt heute das erste Mal diese weiße Schneedecke und das funkelt und glitzert hier alles ganz, ganz zauberhaft in dieser Vorweihnachtszeit. Und ich kann hier auch auf dem Balkon meine kleinen Vögel beobachten. Wir füttern immer die Vögel und es ist ein wunderschöner Tag heute.
Ja, die Schönheit der Natur hat es auch hierher geschafft. Ich sitze in Tirol, in den Bergen, ja, und schaue auch aus dem Fenster und habe ebenfalls eine richtig Wonderland-Szenerie vor mir. Und es ist ein wunderbarer Rahmen, um wirklich darüber zu reden, gerade auch jetzt in dieser stillen Zeit, die so selten nur noch still sein kann, ein bisschen zu sprechen über das, was wir alle wahrnehmen, nämlich diese Vereinnahmung durch das Digitale, diese Vereinnahmung durch die Geschwindigkeit und wie wir selber darauf reagieren, wie wir uns oft erschöpft fühlen und gar nicht genau wissen, warum, wie wir uns oft müde fühlen und ausgelaugt und uns fragen, wohin denn all diese Energie verloren geht. Was hast du dazu zu sagen, Silvia?
Ja, also ich kann das bei mir selbst natürlich auch beobachten, dass ich die Tage und Stunden natürlich immer intensiver auch mit den neuen Medien verbringe. Natürlich auch als Selbstständige ist es ganz wichtig, auch viel präsent zu sein, online, über die eigene Webseite, über die sozialen Medien oder auch mit Videos und auch Podcasts. Und das ist natürlich sehr, sehr arbeitsintensiv und ist eine große, große Herausforderung, da auch die Grenzen zu ziehen und zu spüren, ja, wann ist es genug? Ja, wann brauche ich Rückzug? Wann brauche ich Pause? Und das ist eine tägliche Herausforderung, ja, auch für mich.
Auch für dich selber. Du sagst, du hast natürlich gerade als Selbstständige sehr viel in dieser virtuellen Welt zu tun, auch Verpflichtungen dort. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ganz egal, welchen Beruf man heute ausübt, auch die private Kommunikation und das private Dazugehören sehr stark mehr und mehr ins Digitale rutscht. Wenn du jetzt in dein eigenes Leben schaust, wie viel Energie kriegt denn das digitale Paralleluniversum von dir?
Also spontan würde ich schon sagen, 50% auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Und was tust du, um das nicht noch weiter ausufern zu lassen, beziehungsweise was tust du, um die anderen 50% so stark zu machen, dass du wirklich auch gelassen bleiben kannst, produktiv, kreativ und in diesem gut zentrierten Zustand?
Ja, da habe ich ja verschiedene Strategien für mich entwickelt. Mhm. Also zum einen gehe ich natürlich auch sehr gern raus in die Natur. Mhm. Wir haben hier bei uns im Schwarzwald einen sehr, sehr großen Wasserfall, gleich hier bei uns im Dorf. Der hat fast 100 Meter Fallhöhe und vorher auch verschiedene Kaskaden. Da kann ich mich auch dann energetisch auch sehr gut reinigen, einfach durch dieses Wasser, was da überall runterfällt und die negativen Ionen, die da überall rumschweben. Ich gehe sehr gern zu alten Bäumen, um mich dort zu erden. Mhm. Teilweise machen wir das auch so, mein Mann und ich, dass wir auch singen.
Ja.
Auch tönen, also so spontan, intuitiv, quasi um wieder unsere Eigenschwingung zu aktivieren, um uns wieder in eine, sag ich mal, in eine andere Schwingung wieder zu versetzen, weil die Stimme hat da sehr, sehr kraftvolle Möglichkeiten, wenn man es weiß, wie es geht. Und was ganz wichtig ist, zum Beispiel auch beim Thema Handy, wenn wir verreisen, ist das auf jeden Fall nicht dauerhaft an. Das haben auch schon viele bemängelt. Ja, wir sind dann nicht permanent erreichbar. Viele müssen dann auf den Anrufbeantworter sprechen und wir rufen dann zurück. Oder auch hier bei mir im Alltag zu Hause, also wenn ich auf Festnetz erreichbar bin, ist das Handy sowieso out. Also das ist für manche dann auch mal ein bisschen verwunderlich, weil sie dann denken, sie können mich schneller auf dem Handy erreichen. Mhm. Aber es ist dann das Gegenteil der Fall, dass ich dann also das Festnetz bevorzuge. Und das ist natürlich auch verkabelt hier, dass wir da quasi analog telefonieren und ganz traditionell noch diese alten, in Anführungszeichen, diese traditionellen Techniken hier noch bevorzugen, weil es einfach auch für die Gedankenklarheit viel, viel besser ist, wenn ich mich da nicht in so einen Strahlensalat setze, sondern wenn ich das alles noch analog machen kann.
Mhm. Wenn du jetzt, du erwähnst einerseits diese Rückbindung zur Natur, das ist auch in meinem 14-Tage-Offline-Programm ganz entscheidender Faktor. Selbst auch wenn man in der Stadt lebt, hat man die Möglichkeit, sich an die Natur zurück anzubinden und einfach wieder zu spüren, okay, da komme ich her, ich bin ein analoges Wesen, ich bin aus Fleisch und Blut, ich bin keine Maschine. Ich bin nicht eine Kombination aus 0 und 1, sondern ich bin wirklich ein fühlendes Wesen. Wenn du dir den zweiten Aspekt anschaust, wenn du sagst, wir gönnen uns die Freiheit des Nicht-Erreichbarseins. Manche sagen ja heute, offline ist der neue Luxus, das unterschreibe ich nicht immer ganz. Aber wenn du dir diese Freiheit, die ihr euch nehmt, zu sagen, ich bin am Festnetz erreichbar, dann bleibt das Handy aus, beziehungsweise müssen Menschen auf meine Reaktionen warten. Ja. Viele Leute, die ich begegne in den Coachings und auch in den Workshops, die sagen, sie halten dieses Gefühl nicht aus, den Erwartungen nicht zu entsprechen. Mhm. Und dann sind wir mitten in diesem Thema Abgrenzung.
Sofort.
Genau. Ja. Und die Menschen spüren vor allem, wie ich es bis jetzt beurteilen kann, vor allem betrifft das auch Frauen, die sagen, ich muss erreichbar sein. Ich muss gerade auch im Privaten, oft noch mehr im Privaten als im Beruflichen, die sagen, ich muss für die Mutter erreichbar sein, die Kinder, die Schwiegermutter etc. Ich bin verantwortlich. Ja. Wenn du dir anschaust, diese Freiheit, die ihr euch rausnehmt, zu sagen, es kann einmal ein paar Stunden oder Tage dauern, bis ich reagiere, wie gehst du damit um, das auch auszuhalten, unter Anführungsstrichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es hat wirklich etwas mit Abgrenzung zu tun. Und mir persönlich fällt es jetzt nicht so schwer. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass wir keine Kinder haben, weil das ist, ich erlebe das natürlich gerade auch bei Müttern, da sind sehr viele Ängste da. Oh Gott, was ist, wenn mit dem Kind etwas passiert in der Schule oder auf dem Heimweg? Ich muss erreichbar sein. Da spielen Ängste eine große, große Rolle. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin 1978 geboren und zwar auch in der DDR. Da hatten wir noch nicht mal einen Telefonanschluss in unserer Wohnung.
Unvorstellbar heute, gell?
Ja, das heißt, wir haben uns verabredet mit den Kindern in der Schule und wenn ich meine Mutter erreichen musste, also wenn wirklich was war, dann bin ich in die Telefonzelle gegangen oder man konnte von der Schule über das Direktorat dann auf dem Arbeitsplatz dann anrufen. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass wenn, nehmen wir nochmal das Beispiel Mütter, ich sag mal, wir sollten auch uns immer wieder daran erinnern, dass wir ja hier nicht allein sind. Also wir haben ja Netzwerke. Ja, das heißt, wenn dem Kind etwas passiert, sagen wir mal in der Schule, ja, die Lehrer sind da, ja, wenn es ganz schlimm wäre, dann würde das Kind sowieso erstmal ins Krankenhaus kommen. Nehmen wir mal an, das Kind bricht sich auf dem Schulhof einen Fuß oder so, ja, da ist dann, das Kind ist ja versorgt, ja, es ist ja nicht allein auf einer Insel, ja, oder auch diese anderen Netzwerke in der Familie, es sind ja auch noch andere Familienmitglieder da, vielleicht Schwestern, Onkel, Tanten, ja, und ich glaube, dass wir uns da auf diese Verbindung in der Gruppe, der Familie, der Nachbarschaft, ne, der Arbeitskollegen, dass wir uns da auch wieder mehr verbinden sollten und nicht immer dieses Gefühl pflegen, ich bin alleine jetzt für alles verantwortlich. Also dass wir wirklich da wirklich unsere sozialen Netzwerke, also im echten Leben auch pflegen und da einfach auch die kurzen Kommunikationswege auch durchaus wieder trainieren dürfen.
Ja, und auch Vertrauen spielt dann natürlich eine große Rolle. Einerseits Vertrauen in das Leben, dass es vielleicht gar nicht so akut geschehen kann jeden Tag, dass nicht an jedem Tag eine große Gefahr lauert. Und auch, ich habe erst neulich einer jungen Mutter den Rat gegeben, die sagte, ja, ich habe dann das Handy immer dabei und natürlich auf dem Smartphone auch alle möglichen anderen Apps, die dann sehr viel Aufmerksamkeit und Energie konsumieren. Ja. Ich muss aber erreichbar sein. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ich sage, ich schaffe das nicht, ich möchte zumindest telefonisch erreichbar sein, dann kann man sich ja auch gerne mal für 30, 40 Euro, vielleicht jetzt auch zu Weihnachten, selbst ein ganz einfaches Tastentelefon gönnen und sagen, das ist mein Notfalltelefon, mein Kind, die Schwiegermutter, die Oma, wer auch immer auf dieser Wichtigkeitsliste ganz oben steht, die Top 3 oder die Top 5, bekommen diese Nummer. Und diese Nummer ist dann auch an. Aber das sind keine Apps, da ist kein Instagram, da ist kein Messenger, da ist kein Google, sondern kein YouTube, sondern da bin nur ich erreichbar für diese wichtigste kleine Liste. Ja, und das kann auch eine schöne Möglichkeit sein. Genau.
Ja.
Und es ist auch schön, wenn du ansprichst, die sozialen Netzwerke in der richtigen Welt oder in der analogen Wirklichkeit. Ich lese in deinem Buch, ich habe hier eine schöne Stelle aus deinem aktuellen Buch, Wenn Frauen zu viel spüren, aus dem zweiten Kapitel Selbsterkenntnis. Da lese ich jetzt mal ganz kurz rein, für alle, die es nicht kennen. Und zwar, bin ich eine Radarantenne? Fragezeichen. Empathie und Intuition im 24-Stunden-Takt. Kennen Sie das auch? Sie betreten morgens das Büro, die Küche, die U-Bahn und schwuppdiwupp schnappen Sie die Gemütslage Ihrer Mitmenschen auf. Um Ihre innere Stimme sagt Ihnen, dass Sie heute Ihren Chef lieber mit Samthandschuhen anfassen. Ihr Bauchgefühl warnt Sie, dass Ihr Kind wohl kränkelt. Der Blick Ihres Partners verrät Ihnen, dass er grübelt, Ihnen aber nicht sagen will, worüber. Am Ende dieses Absatzes steht, die intuitive Verbundenheit mit anderen Menschen kann auch zu Verwirrung führen. Das ist im Realen, in diesen analogen, normalen sozialen Netzwerken unseres Alltags da. Wenn wir uns das jetzt übertragen ins Digitale, weil 60% der Menschen öffnen bereits eine Minute nach dem Aufwachen ihre Smartphones und damit ihre Social-Media-Kanäle. wenn wir uns jetzt das ansehen, dann kommt ja zu dieser Energie oder zu diesen Emotionen und Befindlichkeiten aus dem Realen, die Befindlichkeiten, die Emotionen aus dem Virtuellen dazu. Jetzt werden wir da quasi beeinflusst von Menschen, die gar nicht da sind. Und da natürlich interagieren wir auch und nehmen da Stimmungen auf und Informationen auf, die uns dann auch mit in den Tag hinaus begleiten. Wenn Sie sich jetzt Ihre Coaching-Erfahrung anschauen mit der letzten Jahre mit den Menschen, die Sie begleiten dürfen, wenn Menschen Probleme damit haben, sich von Emotionen anderer abzugrenzen und von Stimmungen anderer abzugrenzen, was raten Sie denen?
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz klassische Frage. Und die Antwort ist auch nicht so in einem Satz jetzt zu komprimieren. Mhm. Da müsste ich jetzt ein bisschen mehr ausholen. Da kommt natürlich die Psychologin jetzt in mir durch, weil das wirklich so ein ganz, ganz zentrales Thema ist, was wirklich 99% aller meiner Klienten mich fragen. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne schon mal gleich vorweg sagen, dass es nicht diese Abgrenzungstechnik gibt, sondern ich würde gerne kurz erstmal meine Beobachtungen dazu schildern, warum das so schwer fällt und was eine Lösung sein kann. Und ich nenne das gerne auch das entgrenzte Ich. Mhm. Was meine ich damit? Wir alle haben ja eine Identität. Ja? Also diese Frage, wer bin ich, findet ja eine Antwort. Ja? Ich bin die Silvia, ich bin, was weiß ich, ich hier in Deutschland geboren, ich habe den und den Beruf. Das ist jetzt mal so eine ganz oberflächliche, ja, mhm, Antwort auf diese Frage. Und innerhalb dieses Themas der eigenen Identität kommen wir natürlich auch zu den Gefühlen. Ja, also was sind meine Gefühle? Was ist meine Befindlichkeit? Wie geht's meinem Körper? Welche Signale sendet mir der Körper? Wie fühle ich mich in meinem Körper? Auch das trägt zur Identitätsbildung mit bei und auch natürlich die eigene Lebensgeschichte. Und ich habe halt beobachtet, dass Menschen, die Abgrenzungsprobleme schildern, oftmals, also wie ich es nenne, auch so ein durchlässiges Ich haben, so eine durchlässige Identität. Und das war bei mir früher auch ganz stark der Fall. Und da gilt es wirklich, die Wahrnehmung auf das eigene Zentrum, sowohl körperlich als auch emotional und auch spirituell, zu schulen. Mhm. Nehme ich mal ein Beispiel. Nehmen wir mal wieder wirklich dieses, was auch im Buch dabei war, ne? Ich komme irgendwie ins Büro, ja, und die Kollegen haben irgendwie, boah, schlechte Laune, ja, da was weiß ich. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich sozusagen in dieses Energiefeld mit einklinken und diese schlechte Laune auch in mir spüren. Mhm. Viele spüren das auch im Solarplexus dann, ne, als Druck zum Beispiel.
Ja, in der Körpermitte, also am Nervfell in der Region.
Genau, das ist ja so ein sensibler Bereich, wo auch viele Nervenfasern sind und auch emotional sehr ansprechbar ist. Und dann geht es dann immer darum, schwinge ich da jetzt mit, ja, gehe ich in Resonanz oder bin ich so weit trainiert und geschult und auch kraftvoll, dass ich quasi meine eigene Schwingung selbst
halten kann,
erzeugen kann. Mhm. Ja, und das ist ein Training, was wir immer wieder auch im Alltag durchführen dürfen. Also wie bringe ich mich selber in einen guten Zustand? Mhm. Ja? Oder bin ich quasi wie so ein Schwamm, ja, der oder eine Amöbe, der sich an diese Dinge anpasst, die da im Außen stattfinden. Und deshalb nützt das auch nicht, sage ich mal, jetzt gehen wir nochmal auf die Abgrenzungstechniken ein, einfach wie so ein Schutzschild zu visualisieren, ja, oder so eine Lichtkugel oder was man da alles machen kann. Sondern es geht wirklich um diese Eigenmacht, diese eigene Kompetenz, sich selber auch zu spüren und auch das eigene Wahrnehmungsfeld zu steuern und auch sich aus solchen Energiefeldern, sage ich mal, wieder auch aktiv zurückzuziehen. Mhm. Das ist schon eine Kunst.
Wenn ich jetzt, ja, ich habe in meinem ersten Podcast über Social Media Detox gesprochen, da stelle ich drei kurze Wege vor, wie das eine Social Media Auszeit, ja, auch gelingen kann für einen selber. Und eine der drei Varianten, die ich vorschlage, das wäre so quasi die kleinste Variante. Nummer drei wäre quasi fest verwurzelt durch den Feed. Ich schlage dort vor, wenn man jetzt durch Instagram scrollt oder Pinterest oder Facebook, jedes Social-Media-Netzwerk, dass man das sehr bewusst tut. Das heißt, wenn du jetzt auch ansprichst, den Solarplexus, also diese Körpermitte, diesen Bereich oberhalb des Bauchnabels, da wo das Zwerchfell liegt, wenn sich da dann, ja, dieses, wenn es da dann eng wird, wenn man spürt, oh mein Gott, diese Person hat schon wieder das erreicht oder jetzt war der schon wieder da im Urlaub oder ich verpasse schon, ja, wieder dieses oder jedes. Schau, was die gemacht haben, ich war nicht eingeladen. Genau. Wenn dann wird es da eng und dann geht auch der Atem immer weiter rauf, 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 rauf. Mehr so in den Schulterbereich, er wird auch immer kürzer. Und mein Vorschlag ist zu sagen, okay, ich scrolle jetzt da durch und ich mach's mal anders. Ich mach's mal nicht mit dieser normalen Haltung, mit diesem schnell, schnell drüber und dann wird es irgendwie enger im eigenen Wesen, sondern versuchen, längsamer durchzuscrollen und ganz bewusst den Atem über diesen engen Punkt in der Körpermitte drüber zu schicken. Ja. Und runter, weiter, währenddessen auch weiter runter zu atmen in den Bauch. Vielleicht, das kann man ja mal probieren, am Anfang mit einer Hand auch auf dem Unterbauch, dass man versucht, einfach bei sich zu bleiben, während man konfrontiert ist mit diesen Informationen.
Ja.
Das ist eine kleine Übung, die man einfach nebenbei mal so ausprobieren kann, um zu sehen, verändert sich damit meine Wahrnehmung erstens dieser ganzen Postings, zweitens, wie geht's mir dann danach? Bin ich dann genauso irritiert? Weil oft gehen wir aus einem aus einem Besuch in den sozialen Medien raus mit einer inneren To-Do-Liste, die unpackbar ist.
Ja.
Und in der realen Welt, jetzt in dieser Bürosituation, von der du sprichst, ist es oft ähnlich. Dann gehen wir hinein, sind eigentlich entweder neutral oder vielleicht sogar gut gelaunt und dann kommen diese Informationen und wir werden dann unfähig, auch irgendwie unseren eigentlichen Tagesplan so auszuführen, wie wir das wollten.
Ja.
Neben dem Atem, von dem ich jetzt gerade ein bisschen geredet habe, welche andere Möglichkeit siehst du noch, die man einfach mal auch ausprobieren kann, die vielleicht gleich auch heute nach dem Hören dieses Podcasts in einer Situation...
Ja, also bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich noch mal etwas dazu sagen, weil ich glaube, dass viele Zuhörer diese Übung vielleicht auch ein bisschen unterschätzen werden, weil ja Atem und sowas normal erscheint, ja?
Ja.
Und in meinen Seminaren arbeite ich tatsächlich auch sehr viel mit der Atmung. Ich habe ja auch eine Atemtherapie-Ausbildung gemacht, schon vor langer, langer Zeit. Und habe eben beobachtet, dass unser ganzes Bewusstseinsfeld und auch unsere Emotionen sehr, sehr eng an den Atem geknüpft sind. Und immer wenn wir auch in Seminaren also Punkte erreichen, wo Menschen an tiefe Verletzungen zum Beispiel kommen, an Ängste, an Trauer, an Dinge, die sie nicht fühlen wollen, atme ich mal ganz laut und offen durch den Mund vor und ermutige die Teilnehmer auch, tief durchzuatmen. Das ist so ein elementarer Punkt. Ich würde das wirklich gerne nochmal von meiner Erfahrung her unterstreichen. Und vor allen Dingen, weil, wie gesagt, viele das unterschätzen, wie kraftvoll das ist, weil es uns eben so normal vorkommt, die Atmung. Und alleine nur das, dieser Fokus, diese Beobachtung, wie atme ich gerade? Stocke ich? Atme ich flach? Ja, atme ich zu schnell? Das alleine würde schon, wenn die Leute das wirklich mal kontinuierlich durchziehen, würde ganz, ganz viel verändern. Deshalb möchte ich das nochmal unterstreichen, weil es wirklich so, so wichtig ist und wir das gar nicht unterschätzen dürfen, wie kraftvoll das ist, so etwas zu tun. Das ist mal das Erste. Und dann würde ich sogar auch sagen, dass ich würde das sogar erweitern, diese Übung eben mit dem Ausatmen ganz bewusst auch diese Impressionen, die man aufgenommen hat, auch wieder auszuatmen, loszulassen. Weil gerade das, was du da angesprochen hast, eben auch wenn wirklich, sag ich mal, so dieses Gefühl des Mangels kommt, ich nenne es mal bewusst Mangel, wenn dann wirklich so Gefühle kommen wie, oh, die haben es gut, ja, und die sind im Urlaub oder jetzt oder was weiß ich, ja, der ist auf der Bühne und spricht vor 1000 Leuten. Mein Gott, wann habe ich das vielleicht oder habe ich das noch gar nicht geschafft, wenn wir jetzt unser Selbstständigen denken, wenn es dann um so Meilensteine geht. Dass man wirklich, wenn man in diese Mangelgefühle kommt, ja, zu denken, oh je, das habe ich noch nicht erreicht, dass wir dann mit dem Atem in die Selbstliebe auch wieder gehen, in dieses Selbstmitgefühl, also sich nicht so unter Druck zu setzen, ja, weil das geht so schnell, dass wir uns da vergleichen und denken, oh je, das muss ich alles auch noch irgendwie, dass wir uns da wirklich diesen Druck rausnehmen und wirklich auch mit dem sanften Atmen, da kann man dann auch in die Herzregion auch bewusst atmen und die Hand auch mal da auflegen, wirklich ganz schön wieder in das Mitgefühl für sich selber gehen und auch diesen Druck rausnehmen. Also das würde ich jetzt gerne einfach nochmal erweitern.
Ja, das ist schön.
Und wenn ich dann das zum Beispiel merke, auch wenn mein Mann dann zum Beispiel da rumscrollt und ich merke, oh, dieses Bild flasht auf und jenes Bild flasht auf und da sind vielleicht auch manchmal auch schlimme Bilder dabei. Ja. Wir haben auch Kontakt auch mit vielen Tierschützern, auch in dieser Hochsensibilitätsszene, da sind auch viele Menschen, die sich auch für Tiere auch einsetzen oder auch politisch. Und wenn ich dann merke, dann so 3-4 Postings kommen, die wirklich extrem emotional sind, dann sage ich auch oft dann Stopp, ja, also bitte Pause, ich mach's dann auch selber weg und sage, oh Gott, das muss ich jetzt erstmal, da brauche ich jetzt erstmal Abstand, da muss ich jetzt erstmal stoppen. Also ich kann jetzt nicht noch weitere Impressionen aufnehmen, weil das war jetzt dann so viel, das muss dann erstmal dann auch wirklich gestoppt sein. Und dieses Stopp, dieses innere Stopp, das müssen wir spüren, das müssen wir fühlen, das ist die eigene innere Grenze und uns auch erlauben, dann diese Informationsdiät zu machen, in dem Wissen, dass wir sowieso nicht alles verarbeiten können, was da draußen passiert und das auch gar nicht müssen.
Das finde ich einen wunderschönen Ausdruck, diese innere Grenze. Und ich finde auch das ganz wichtig, ich schlage in meinem Buch vor, sich wirklich gerade jetzt auch in diesem kritischen Thema, muss ich das sehen, ist es meine Pflicht als guter Bürger, alle Schrecklichkeiten dieser Welt auf dem Bildschirm zu haben, meistens leider schon vor dem Frühstück, muss ich das tun? Und meine Antwort darauf ist folgende, zu sagen, wenn die Antwort nein ist, dann geht's wieder weg. Ja? Gewisse Dinge sagen, ich kann mir nicht meine Augen verschließen, ich kann mich nicht in einen Elfenbeinturm setzen, ich muss es sehen, dann wäre natürlich gut zu sagen, so wie man das auch teilweise früher gemacht hat, einmal am Tag die Nachrichten abzurufen und nicht kontinuierlich. Sich einfach auch einen Zeitrahmen zu nehmen, wo man auf diese Seite der Welt schaut oder in diesen Aspekt der Welt schaut und das dann aber auch sacken lässt. Und ich finde es ganz wie,
zeitlich begrenzt.
Genau. Absolut. Absolut. Ja. Und dann auch nicht weiter, was ich die Schwierigkeit in der Verarbeitungsqualität auch finde, wenn es jetzt beispielsweise in den sozialen Medien passiert, dass mir diverse Schreckensmeldungen präsentiert werden oder einfach auch Realitäten gezeigt werden, die nicht gut sind, dass ich sage, okay, wie du jetzt sagst, finde ich wunderschön zu sagen, okay, jetzt mache ich aber den Feed zu, weil das muss ich jetzt zuerst einmal verarbeiten. Ich finde es sehr befremdlich, wenn wir dann weiter scrollen und dann kommt der Caipirinha an der Urlaubsbar und dann kommt das Hundespaziergangsfoto und dann, also einfach dem Ganzen dann auch, wenn man schon sagt, ich will informiert sein, ich will teilnehmen, dann auch den Respekt aufzubringen, teilzunehmen. Und das nicht runterzuspülen in dieser Masse an diffuser Information, sondern dann auch kurz innezuhalten und auch nachzudenken, wenn ich merke, okay, jetzt berührt mich das wirklich, dann wirklich auch mal was zu spenden oder in einer Petition teilzunehmen oder einen Anruf zu tätigen an eine Organisation oder politisch vielleicht mal Flyer verteilen zu gehen, dass man aktiv wird. Das ist
aktiv.
Genau, dieser Aufruf auch von Switch Off und diesem We Are Creators-Tum, wir sind diese Schöpfer. Ja? Und wenn ich gerade auch sehr sensibel bin und es geht mir sehr nahe, schlage ich vor, es geht uns natürlich sehr vieles sehr nahe, aber jeder Mensch ist, glaube ich, auch für verschiedene Themen mehr zuständig oder hat da auch mehr Kraft, sich zu engagieren. Ja. Wenn ich merke, mein Thema ist Tierschutz, das berührt mich am tiefsten. Und ich merke das immer wieder in meinem Social Feed oder ich merke das immer wieder in den Nachrichten. Dann wäre es dann schön, wenn man nicht ein Social Engagement in der digitalen Welt macht, sondern ein soziales Engagement in der realen Welt und sagt, ich nehme mich dieses Themas auch wirklich an. Nicht nur, indem ich irgendwas like und kommentiere, sondern indem aktiv, ich aktiv etwas tue auch. Ja. Und das würde mich jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage bringen, liebe Silvia, wenn du erlaubst.
Ich wollte dich noch mal kurz stoppen.
Ja, bitte stoppe und füge es
jetzt
hinzu.
Jetzt stoppe ich dich auch mal. Mir ist noch, jetzt wo du das so beschrieben hast, noch so ein wichtiger Begriff noch mal in den Sinn gekommen. Ja. Und da spreche ich jetzt noch mal als Psychologin. Ich glaube, wir kennen das alle, diese Situation, dieses Runterscrollen dann und dann dieses unglaublich schnelle Aufnehmen an vielen, vielen Informationen, in einer kurzen Zeit. Und mir kam jetzt so ein Vergleichsbild wie mit so einem bulimischen Fressanfall. Also es gibt ja diese Essstörung der Bulimie, wo Menschen dann innerhalb kurzer Zeit massenhaft Nahrung in sich hineinstopfen. Und ich könnte mir jetzt hier eine ganz große Parallele vorstellen. Auf dieser Informationsebene. Und da sind wir bei einem Thema, nämlich, dass es auch schon auf suchthafte Strukturen annehmen kann. Ja. Und dass wir uns auch mit diesem beschleunigten Konsumieren vielleicht auch ein Stück weit betäuben vielleicht sogar. Das können wir gar nicht verarbeiten. Also das ist zu viel. Das wollte ich nochmal einwerfen, um auch diese Dramatik, sage ich mal, eines solchen Konsumverhaltens nochmal zu schildern, weil ich glaube, vielen gar nicht bewusst ist, was das mit ihnen macht.
Ja, und ich finde auch, dass es also in meinem Prozess raus aus dieser digitalen Depression, wie man es heute nennt, die ich 2010 einfach erlebt habe, habe ich gemerkt, dass ich in diesem unglaublichen Ohnmachtsgefühl, in diesem unglaublichen Gefühl der konstanten Überforderung, dass da ganz viele Faktoren hineingeflossen sind, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, nämlich viel zu viel aufnehmen, dass ich nicht nur ich als Monika nicht verarbeiten kann, sondern dass die urmenschliche Psyche in dieser Form, in dieser Kombination und in dieser Geschwindigkeit und Intensität nicht verarbeiten kann.
Nee,
und
das
dann bleibt
nicht möglich.
Nur dieses diffuse Gefühl der Angst, der Überforderung, des Stresses zurück. Und in diesem Prozess, den ich gehen durfte heute, muss ich sagen, durfte, habe ich dann das alles demaskieren können und sehen, aha, da kommt das her, aha, da kommt das her, aha, das löst das aus. Und wenn man sich selber den Raum gibt und weniger daddelt, an den Geräten hängt, dann hat man auch wieder den Raum, das auch zu identifizieren, woher kommt jetzt dieses Gefühl, diese Trauer, diese, ja, wir sehen ja diese steigenden Zahlen an Depressionen und Angststörungen. Jeder Vierte in Österreich, 590 Millionen Menschen weltweit. Wir sehen einfach auch, 70% aller Kinder sagen in einer neuen Umfrage aus England, dass die Eltern zu viel an den Geräten sind.
Das ist Fakt. Ja.
Das ist ein Fakt. Wir sehen natürlich internetsuchtkranke Kinder, wir sehen aber genauso gut internetsuchtkranke Erwachsene, die sich schon therapieren lassen. Und all die Millionen, die nicht in Therapie sind, sondern die rudern in diesem unglaublichen Medienstrom, in diesem Infostrom. Mhm. Und in diesem Rudern werden wir automatisch, du hast es genannt, das entgrenzte Ich. Ich nenne es im Buch auch das außengelenkte Individuum.
Ja.
Wir können nur noch so wenig eingreifen. Und ich glaube, das Schöne ist, als gerade auch sensible Person, wenn nicht sogar hochsensible Person, diese Wahrnehmung, und das gefällt mir an deinem Buch so gut, diese Wahrnehmung als Riesenchance und als Riesencharakterstärke und Vorteil zu sehen.
Ja.
Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall ansprechen, wenn ich schon so viel wahrnehme, sei es jetzt im Realen, im Analogen oder sei es jetzt im Digitalen, Virtuellen, wenn ich schon so viel wahrnehme, wie kann ich das zu dieser Kraft machen, zu dieser positiven Seite bringen?
Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Frage und da bedanke ich mich dafür, weil das auch wirklich sehr zentral ist, weil viele Menschen das erstmal als Defizit wahrnehmen, als Einschränkung, als Belastung. Und für mich sind ja eben die hochsensiblen Menschen, ich nenne sie immer so, das Frühwarnsystem unserer Gesellschaft, weil sie natürlich viel schneller auch dann mit dieser Überforderung reagieren. Und es ist eben kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Feinfühligkeit und dass da einfach Dinge bewusst werden, die gesamtgesellschaftlich auch schieflaufen, das mal vorweg.
Mhm.
Und ich sag mal, wenn wir uns mal diese früheren Zeiten anschauen, also nehmen wir mal 1760, 1860, als diese ganze Technik noch so in den Kinderschuhen steckte, da war ja so ein Sonntagnachmittag so unendlich lang, oder diese Winterabende jetzt, unendlich lang. Da hat man sich Geschichten erzählt, da hat man Hausmusik gemacht, die Menschen haben Tagebücher geführt. Und ich möchte da einfach immer aufrufen, sich wirklich dieser imaginären Innenwelt wieder zuzuwenden, dass wir diese Bilderflut, die von außen auf uns einströmt, reduzieren und uns Zeit nehmen, diese inneren Welten zu pflegen, durch Malen, durch Musizieren, durch auch geführte Meditationen. Also wir arbeiten ja auch im Coaching sehr viel mit inneren Bildern, also wo Menschen sich was visualisieren.
Mhm.
Ob das Wünsche sind, ob das Ziele sind, ob das aber auch vielleicht Probleme sind, wo wir dann in Kommunikation gehen. Und das ist so kraftvoll. Und da liegen diese Schätze verborgen, auch die Intuition, das intuitive Wissen, auch für Probleme, die wir lösen wollen, für innere Heilung, für also seelische Verletzungen. Und da ist dieser Reichtum, dieser Schatz in dieser erweiterten Wahrnehmung auch draußen in der Natur zu erspüren. Was ist ein Kraftfeld von einem Baum? Ja, mhm. Was sind Kraftplätze? Wo kann ich Energie tanken? Dass wir uns dafür Zeit nehmen, diese Dinge zu erkunden und zu erspüren und da eben wirklich auch wunderbare auch Dinge auch erfahren können. Und dafür brauchen wir diese Offline-Zeit. Mhm.
Ich finde es auch schön, gerade für Menschen, die in der Stadt leben, die oft auch gar nicht so den direkten Zugang haben zu dieser Weitläufigkeit der Natur. Mhm. Finde ich es schön, wenn ich mich erinnere, als ich noch in der Stadt gelebt habe, auch in meinem Gesundungs- oder Genesungsprozess habe ich in der Stadt gelebt. Für mich waren solche Kraftorte in der Stadt, waren für mich zum Beispiel Buchhandlungen, also gute Buchhandlungen. Mhm. Oder ja. Ein Café, wo ich einfach einen Platz habe, an dem ich mich nicht so beobachtet fühle. Dann habe ich mich dorthin gesetzt und geschrieben von Hand in meinem Blog. Ich bin ja schreibe überall und immer. Das war für mich etwas. Was mir auch gut gefällt, ist, wenn man selber nie ein Instrument gelernt hat oder sich vom Musizieren zu weit weg fühlt, dann wirklich auch, und das gefällt mir auch an einem Buch wunderbar, dass man sich Playlists anlegt oder vorgeschlagene Playlists von Menschen übernimmt, die eine ähnliche Wellenlänge haben und dann die Musik dann auch bewusst wahrnimmt und das Handy dabei wirklich in den Flugmodus schickt und einfach hört. Einfach nur hört oder in der Stadt irgendwo hingeht und einfach mal beobachtet diese Szenerie und einfach sich einfach mal nicht ständig irgendwo anders hinflüchtet. Und was ich sehr schön finde auch für, wie du sagst, für diese Menschen, die das Frühwarnsystem der Gesellschaft sein können. Wenn ich das Gefühl habe, ich beobachte da etwas, real oder digital, und das löst in mir diese und jene Gedanken aus oder ich habe das Gefühl, da sollte man jetzt so und so einwirken, dann bietet uns ja nicht nur das Reale, wie wir vorher schon gesprochen haben, über Petitionen oder Aktionen, das Virtuelle sehr viele Möglichkeiten. Und ich im Englischen gibt es immer wieder so diesen Aufruf, let's flood the internet with love. Und auf Deutsch, wenn wir versuchen, das Internet mit Liebe zu fluten, kann diese Liebe sehr viele Gesichter haben. Ja. Und ich glaube, das kann sehr schön sein, gerade von sensiblen Menschen und hochsensiblen Menschen zu sagen, aha, ich spüre das jetzt. Jetzt lasse ich mich nicht hineinreißen in diesen Hate und in diese in dieses Trollverhalten, sondern ich beobachte das. Ich bleibe bei mir, wie wir vorher schon gesprochen haben, mit verschiedenen Techniken in meiner eigenen Energie. Und dann setze ich selber ein Posting oder mache einen Kommentar, der aus einem guten Zustand kommt, der aus einer guten Intention kommt und der ein proaktives, positives beitragen kann zu dem, was gerade stattfindet.
Ja.
Das wäre natürlich auch eine schöne Möglichkeit.
Ja, und ich habe da auch zwei schöne Begriffe, ich glaube, die jeder Zuhörer jetzt auch verstehen wird. Wir werden dann nämlich vom Empfänger zum Sender. Mhm. Und das ist für mich natürlich auch eine große Motivation, auch für meinen Blog, den ich schreibe auf der HSP Academy oder wo ich jetzt mittlerweile auch ganz einfach meditative Naturvideos produziere für YouTube, wo gar keine Inhalte transportiert werden, sondern einfach nur Stimmungen, die einfach wirklich schön sind. Und wenn wir das nutzen, diese Kraft, wirklich was auszusenden, etwas Positives, Lichtvolles, Liebevolles, Friedliches, dann haben wir natürlich auch ein Stück weit diese Ohnmacht überwunden, die uns manchmal überkommt und können dann wirklich schöpferisch kreativ diese Medien für etwas Positives nutzen. Ja.
Da gibt es ja diesen schönen Satz, ich glaube aus dem Kurs in Wundern, der heißt, wenn du dich hilflos fühlst, hilf jemandem. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was auch für mich in meinem eigenen Leben essentiell war, aus dieser Opferrolle auszusteigen und zu sagen, aha, ich beobachte das und ja, es passiert auf einer täglichen Basis etwas, das nicht passieren sollte, aber ich kann etwas Positives passieren lassen. Ich habe die Kraft und die Macht, etwas Positives passieren zu lassen. Und das ist natürlich etwas, gerade glaube ich auch von Menschen, die sehr viel wahrnehmen, die können natürlich sehr viel einfließen lassen in dieses Positive, weil sie ja so viel wahrnehmen, weil sie so empathisch sind, weil sie den Nagel dann dadurch auch sehr oft, glaube ich, sehr schnell auf den Kopf treffen können.
Genau.
Und das wäre mein Aufruf auch in meinem Buch und in allem, was ich versuche hinauszutragen, hinauszusenden, wie du es nennst, dass man sich das auch trauen darf. Und dass man auch sich das herausnehmen darf, gerade heute, wo jeder in irgendeiner Form die Stimme erhebt, eine positive und aufbauende Stimme erklingen zu lassen von einem selbst.
Genau. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig.
Hast du noch etwas zu sagen, Silvia? Ihr bereitet euch ja gerade jetzt diese Tage vor auf euer neues Online-Programm zum Jahreswechsel. Das habe ich entdeckt bei euch. Dein Mann Arno Harke ist bei dir ja Co-Workshop-Begleiter und er lektoriert auch deine Bücher. Er ist beteiligt an allen Kreationen, an allem Kreativen, was ihr in der HSP Academy hervorbringt. Jetzt bereitet ihr euch gerade vor auf euer Jahreswechselseminar. Was darfst du da schon vorausschicken und kannst du da vielleicht so ein kleines Plätzchen uns noch schenken heute in der Vorweihnachtszeit, was da zu erwarten ist, vor allem aber auch, was man jetzt schon vielleicht mitnehmen kann?
Ja, sehr gerne. Also was ich immer ganz, ganz wichtig und wertvoll finde, eben gerade in dieser schnelllebigen Zeit, dass wir uns wirklich Raum nehmen, um das vergangene Jahr abzuschließen. Und ich sage dann immer auch gerne so, die Schätze einzusammeln oder die Schätze zu bergen. Und das kennt man ja auch so aus dem Fernsehen, aber da sind wir dann wieder im Konsum, ne? Was ist mit den ganzen Prominenten und im Sport passiert? Und nein, es geht eben nicht um das gesellschaftliche Geschehen, sondern das, was wir selber erfahren durften in diesem Jahr, was sich jetzt zum Ende neigt, dass wir mal so gedanklich durch die Monate streifen und schauen, welche Geschenke habe ich bekommen, was waren besondere Highlights in diesem Jahr und was waren vielleicht auch schwierige Situationen und da immer die wichtige Frage, was habe ich daraus gelernt, dass wir eben auch solche Dinge auch transformieren in etwas Positives, ja, dass wir nicht hängen bleiben in, oh, das war irgendwie ganz schlimm, sondern ne, was habe ich daraus gelernt? Das ist mal so eine ganz wichtige Schlüsselfrage. Dass wir uns dafür die Zeit nehmen, um diese Schätze dann auch ins nächste Jahr auch rüberzutragen. Und dann ganz klar natürlich unterstützen wir durch diese geführten Meditationen in dem Online-Training eben die Verbindung zur eigenen Intuition, ja, zum idealen Selbst. Das ist immer auch so eine ganz schöne Übung, uns selber zu sehen in unserer besten Version, ja, und da über diese Ebene dann wirklich auch Herzensziele zu definieren fürs nächste Jahr und eben wirklich nicht in die Angst zu gehen, was könnte alles passieren, sondern selber zu gestalten, zu visionieren, zu erträumen und da wirklich den Fokus der kreativen, schöpferischen Bewusstseinsenergie dorthin zu lenken. Denn das macht wirklich einen Unterschied, ob ich, sage ich mal, mit meiner Kraft ja dieses Jahr innerlich skizziere, visualisiere oder ob ich dann alles auf mich zukommen lasse. Ja. Also da steckt eine ganz, ganz große Kraft dahinter. Und gerade zum Jahreswechsel über die Rauhnächte natürlich sowieso.
Darf ich fragen, was denn dein Herzenswunsch ist für dieses 2019, das ansteht?
Ja, gerne. Also ich habe ja jetzt ein neues Seminarkonzept entwickelt, wo ich nächstes Jahr voll einsteigen werde. Das sind die Women's Wisdom Circle, wo ich dann spezielle Frauenkreise leiten werde, weil ich mich wirklich ganz stark auch dafür einsetzen möchte, dass die, sage ich mal, die feminine, weibliche Kraft hier in unserem kollektiven Energiefeld gestärkt wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das wirklich erstmal unter Frauen passiert. Und dann im zweiten Schritt natürlich werde ich dann auch mit meinem Mann dann auch wieder, ne, gemischte Gruppen vielleicht, also auch für die Männer auch etwas tun, weil ich glaube, dass wir so kollektiv zwischen diesen männlichen und weiblichen Energien da sehr aus der Balance geraten sind. Und also das ist jetzt ganz abstrakt gesprochen.
Ja, ja.
Also ne, Stichwort Intellekt versus Intuition, ja, sage ich okay. jetzt mal. Und ja, und Intuition ist für mich eine feminine Qualität. Und es sind ja auch nicht umsonst in vielen Wirtschaftsbereichen oder auch an Professuren, an Universitäten eben die Männer in den Führungspositionen noch immer. Und ich glaube, dass wir kollektiv diese weibliche Kraft einfach hier jetzt, dass das wirklich ausblühen möchte. Und ich glaube, du hast irgendwas mit RISE, glaube ich, in deiner Akademie als Begriff.
Der Podcast heißt RISE.
Ja, genau. Und das ist für mich so ein Powerwort, ja, dieses RISE, dieses Aufsteigen in die Kraft, in das Licht. Also ich liebe dieses Wort, ja, also und das ist so einer meiner wirklich großen Ziele fürs nächste Jahr 2019, da eben diese Women's Wisdom Circle da wirklich ins Leben zu bringen und viele Frauen zu erreichen, eben vor allen Dingen auch eben die sensitiven Frauen, dass sie da wirklich in ihre Kraft kommen. Das ist für mich ein ganz großer Schwerpunkt fürs nächste Jahr.
Oh, das ist ja wunderschön. Die Intuition und der Intellekt friedlich vereint, das wäre schön. 2019,
ja.
Wenn wir alles nutzen können, Intellekt genauso wie Intuition, das Reale genauso wie das Digitale, oder das Analoge genauso
ja.
wie das Digitale. Und wenn wir eine schöne Balance finden in diesem modernen Leben, in dieser modernen Zeit, die so viele verschiedene Facetten hat, die so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, die vor allem aber die Möglichkeit bietet, wirklich sein eigenes Wesen als das zu entfalten, was es sein will, sei es nun hochsensibel, sei es nun auf dem Weg zu mehr Klarheit, sei es nun auf dem Weg zu mehr Liebe und Mitmenschlichkeit oder sei es auf dem Weg zu irgendwelchen großen beruflichen Zielen. Das 2019 bietet wieder 365 Möglichkeiten, ein starker Sender und ein bewusster Empfänger zu sein. Und das würde ich uns allen wünschen, dass wir uns mehr und mehr dahin entwickeln und dass wir uns trauen, das auch zu sein und zu leben. Und ja, ich sehe hier wieder die Berge, immer noch die Berge, schneeweiß, wunderschön. Nur noch wenige Tage bis zu diesen heiligen Rauhnächten. Und ja, ich danke auf jeden Fall für dieses wunderschöne Gespräch. Für mich ein großes Geschenk jetzt schon vorab für die Weihnachtstage und möchte dich bitten, liebe Silvia, was liegt dir noch auf dem Herzen? Was möchtest du noch mitgeben an alle, die zugehört haben?
Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für diese Einladung bedanken. Das hat mir auch viel, viel Freude gemacht, dieses Interview. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da in Zukunft auf jeden Fall uns nochmal, ja, in dieser Form nochmal sprechen. Und vielleicht als kleinen Input für unsere Zuhörer jetzt, kommt ja bald Weihnachten und viele Kinder wünschen sich ja ein Handy.
Ja.
Und auch da würde ich so ein bisschen auch so zur Kraft, zum Nein auch raten und vielleicht wirklich nochmal darüber nachdenken, gibt es vielleicht auch etwas Wichtigeres oder Schöneres, als den Kindern oder Enkeln irgendwelche Smartphones zu schenken, weil das doch, glaube ich, ziemlich weit oben ist auf der Wunschliste. Mhm. Und diese Kraft des Neins auch für die Eltern da nochmal zu bestärken und zu schauen, was könnte vielleicht für die Entwicklung des Kindes noch wichtiger sein und schöner sein? Wir haben über Musik gesprochen, über Musikinstrumente. Wirklich da auch den Kindern eine Brücke zu bauen, dass die eben auch Möglichkeiten finden, wo sie sich wieder spüren können, wo sie auch Kontakt auch mit der Familie finden und auch vielleicht an Heiligabend auch wirklich eine handyfreie Zeit auch einzurichten, wo man vielleicht auch Gesellschaftsspiele spielt, Kartenspiele. So, oder ja, so, oder einfach Plätzchen weckt, ich weiß es nicht. So, dass dieses sinnliche Erleben wieder in den Vordergrund tritt und dass nicht alle dann irgendwo an so einem Bildschirm hängen und da rumklicken. Also das würde ich mir einfach auch für die Zuschauer wünschen.
Diesen Wunsch schließe ich mich selbstverständlich mit den allerwärmsten Empfehlungen an. Vielleicht hat auch der eine oder andere Lust, über die Weihnachtsfeiertage und den Urlaub das 14-Tage-Programm in meinem Buch zu machen oder auch die Tipps sich dort rauszuholen für die Familie, für sich selber, für die Partnerschaft oder auch für Leute, die individuell leben, zu sagen, ich genieße diese Zeit jetzt mal offline und all diese Bemühungen, das Alte loszulassen und das Neue zu visualisieren und zu manifestieren, klappt am besten, wenn ich nicht im digitalen Dauervergleichen festhänge. Und ein schöner Gedanke möchte ich auch noch mitgeben. man muss sich nicht vergleichen mit heute vergleichen mit irgendjemandem da draußen, sondern mit dem, der man gestern war. Und ich freue mich auf dieses Morgen. Ich freue mich auch sehr gerne auf weitere Gespräche mit dir, liebe Silvia. Und ich danke auf jeden Fall allen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche allen eine schöne Feiertagszeit, einen wunderbaren Übergang ins neue Jahr und ganz viel aufstrebende Energie und innere Ruhe gleichzeitig fürs 2019.
Ja, wunderbar.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dir auch.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.